Das war früher als Kind immer der spannendste Moment von allen, fand ich, oder aufregendste, als die Predigt kam. Nicht, weil ich so ein frommes Kind war, sondern es gab so diese zwei Hürden am Heiligabend. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das zweite war mal das Essen zu Hause. Es war zwar mega gut, aber es war halt im Weg zu meinen Geschenken. Und die erste Hürde war die Predigt am Heiligabend. Und das war aufregend, weil es gibt ja so verschiedene Predigertypen. Ne? Und so manche brauchen halt so 50 Minuten, andere nur so 5 Minuten. Und das war so dieser Moment, okay, wer geht nach vorne, wer wird gleich predigen? Und wer schiebt quasi meine Bescherung weiter auf? Ich hoffe, ihr macht euch keine Sorgen. Ich werde mich kurz fassen heute Abend. Mir ist nur wichtig, dass ihr die Flasche gut sehen könnt. Wir kommen nachher drauf zurück. Meine Frau und ich sind so richtige Verpackungsopfer. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, Verpackungsopfer, was meine ich? Ich weiß nicht, wie stressig bei euch so allgemein das Einkaufen ist, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ne, bei uns, wir wohnen direkt gegenüber vom Lidl und der ist übertrieben voll seit 1,5 Wochen. Und unser Problem ist, unser Gefrierschrank ist gerade kaputt. Eigentlich schon ein bisschen länger, nur so Prioritätensetzung. Und heißt, wir müssen fast jeden Tag rübergehen, um halt einzukaufen, wie Fleisch wollen oder Eis, was auch immer. Und genau, heißt, wir sind sehr häufig im Supermarkt. Und ich habe jetzt nicht nachgezählt, ich habe auch meine Frau nicht gefragt. Aber ich vermute, so bestimmt in 50% der Fällen, ganz grob, kommen wir mit einem anderen Einkauf nach Hause, als wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Deswegen nennen wir uns Verpackungsopfer. Ich gehe los und meine Frau sagt zum Beispiel, kauf Salat. Ne? Und dann gehe ich in den Supermarkt, tue mir Salat in den Einkaufswagen. Und die haben das ja auch geschickt aufgebaut, ne? Am Anfang, das frische Obst, man fühlt sich gut. So. Egal, was ich jetzt kaufe, ich habe Salat gekauft. Und ganz kurz vor Schluss kommen diese ganzen Gefriertruhen. Ne? Und dann sind die Pizzen da und Pelmeni und was auch immer. Und dann floppt ganz von allein dieser Gedanke auf, ich kann gar nichts dafür. Willst du wirklich Salat zum Mittag essen? Würde sich Tina nicht freuen, wenn du ihr eine Pizza mitbringst? Und schon tausche ich beides aus. Ich schmeiße den Salat in die Gefriertruhe, tue die Pizza in meinen Einkaufswagen und gehe nach Hause. Aber diese Woche erst ist es wirklich passiert. Es war schon abends, ich glaube 9:30 oder sowas. Und wir brauchten Milch, aber wir wollten Milch, ich weiß nicht. Und ich musste losfahren, weil der Lidl hatte schon zu. Und ich bin extra losgefahren, um eine Packung Milch zu kaufen. Und ungelogen, ich kam ohne Milch, aber mit 2 Cola-Dosen nach Hause. So, und also irgendwie diese Verpackungen haben irgendwas an sich. Ich weiß nicht, ob das die tolle Schrift ist, die Farben, das aerodynamische Design des Toilettenpapiers oder was weiß ich. Aber irgendwie, ich gucke sie an und irgendwie ziehen sie mich an. Ne, klar, die Supermärkte wollen verkaufen, sie setzen alles daran. Aber sie schaffen es, mir Dinge näher zu bringen, wo ich vor 5 Minuten noch gar nicht wusste, dass sie mein Leben verändern werden. Gucken wir uns diese Flasche hier an. Bevor ich die Werbung gesehen habe, wusste ich nicht, dass mein Leben nachhaltig durch diese Flasche geprägt wird. Also, nein, das ist also, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, wir können reden nachher. Darum geht es gar nicht. Also Werbung schafft es, mir etwas einzureden, was teilweise gut ist. Werbung kann gut sein, wenn es für gute Sachen geschieht. Werbung kann aber auch schlecht sein, wenn es mich anwirbt für Dinge, die nicht gut sind. Doch das Gute ist ja, nur weil Werbung eine Sache behauptet, heißt das noch lange nicht, dass ich sie glauben muss. Ja, nur weil die Chipspackung mir sagt, das ist gut für deinen, keine Ahnung was, kann ich überlegen und kann nachher sagen, nee, dem glaube ich nicht, ich muss das nicht kaufen. Oder andersrum, ich kann dem halt zustimmen. Und also Werbung präsentiert uns eine Sache und es ist dann meine Aufgabe zu entscheiden, was ich damit anfange, aber ich muss die Entscheidung treffen. Ich denke, das Anspiel von eben schlägt in eine ganz ähnliche Kerbe rein. Ja, das Anspiel hat sehr stark Werbung für dieses Kind in der Krippe gemacht. Auch meine Predigt, auch unser Gottesdienst heute Nachmittag, Abend, generell eigentlich alles, was wir als Kirche tun, soll Werbung machen für dieses Jesuskind. Und das werde ich jetzt auch tun. Aber am Ende liegt die Entscheidung ganz allein bei dir. Es ist genau wie im Supermarkt. Vielleicht hast du deinen Einkaufswagen gepackt und du hast deine Erwartung für heute Abend gehabt. Aber jetzt siehst du kurz vor der Kasse noch dieses eine Schild, was einlädt, Jesus auch einzupacken. Und die Entscheidung darfst du treffen. Wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, denke ich auch, dass sie uns gerade dazu herausfordert. Ja, ich möchte sie vorlesen, einen Teil davon. Die Weihnachtsgeschichte macht Werbung für dieses Jesuskind und es lädt uns ein, darauf zu reagieren. Und ich werde nur einen kleinen Teil vorlesen. Jesus ist bereits geboren, hat alles geklappt. Und wir lesen jetzt von den Hirten, die sind auf der Weide. Ach, ich kürze einfach mal ab, ich habe es abgedruckt. Die Hirten sind auf dem Feld und sie passen auf ihre Tiere auf, Schafe vermutlich. Und plötzlich kommt ein Engel und sie erschrecken, was denke ich normal ist. Und ich lese vor, Lukas 2, was da steht. Sie erschraken sehr, aber der Engel sprach zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Heute ist euch in Bethlehem, der Stadt Davids, ein Retter geboren. Die Hilfe, die ihr braucht, ist endlich da. Freut euch, euer Retter ist geboren. Wenn mir jemand sagt, dass ich einen Retter brauche, sagt das ja eigentlich aus, dass ich Hilfe brauche bei irgendwas. Und wir hatten das jetzt bei uns zum Beispiel, wir sind vor einem halben Jahr etwa eingezogen. Wir hatten immer diese lippischen Kronleuchter, kennt ihr die? Also wir hatten nur Glühbirnen an der Decke, hatten keine Lampen, wie auch immer, weil ich nicht bohren kann und oder meine Frau ist mir nicht, wir haben einfach keine Lampen gehabt. Und wir haben Hilfe gebraucht, weil jetzt vor 2 Wochen habe ich meinen Schwiegervater angeschrieben, kannst du vorbeikommen und uns retten, weil es ist jedes Mal peinlich, wenn Leute kommen und man fühlt sich so ein bisschen nackig, wisst ihr, man hat nur diese Glühbirne hängen. Er hat uns quasi gerettet, also er kam und hat mir geholfen, weil ich Hilfe gebraucht habe. Und so wollen wir uns jetzt anschauen, wie macht dieser Text Werbung für Jesus. Und ich möchte hier im Vorhinein sagen, dass die Bibel uns eigentlich relativ stark davor warnt, also gerade uns als Prediger, dass wir bloß keine falsche Werbung von Jesus machen sollen. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Jesus hast, was du schon gehört hast, was nicht. Ich weiß, dass man allgemein in der Gefahr steht, vielleicht kennt ihr das, ich bin auch so ein Typ, wenn ich Geschichten erzähle, ich will sie irgendwie noch so ausschmücken, wisst ihr, dass Leute wirklich denken, boah, krass, der hat wirklich einen Bären besiegt, dabei war das einfach der Nachbarshund. Wisst ihr, so dieses, man stellt Dinge krasser dar, um sie halt zu präsentieren, aber die Bibel warnt uns ganz stark, keine falsche Werbung von Jesus zu machen. Ich glaube auch, eigentlich kann man Jesus gar nicht besser darstellen, als er eigentlich ist. Und trotzdem, vielleicht hast du Dinge gehört in deinem Leben, es ist oft genug passiert, dass Leute dir sagen, glaube an Jesus und du bist reich. Ja, das ist gerade in Afrika, hört man das oft von Leuten, dass sie sowas sagen. Oder vertraue Jesus und all deine Krankheit wird verschwinden. Oder folge Jesus nach und all deine Sorgen hören auf, alles wird perfekt, wie auch immer. Und falls du sowas gehört hast, musst du dich enttäuschen, weil dieses Bild deckt sich nicht mit dem Jesus aus der Bibel. Aber wenn Jesus mir nicht solche Dinge gibt, die ich irgendwie will, wonach ich mich sehne, was ist sonst die Werbung, die die Weihnachtsgeschichte von Jesus macht? Versetzen wir uns einmal in die Situation der Menschen damals. Da waren zuallererst die Hirten. Ja, die Hirten haben eigentlich eine wichtige Arbeit gemacht, haben halt auf Tiere aufgepasst, damit die anderen das nicht machen mussten. Und trotzdem, obwohl sie eigentlich eine gute Arbeit gemacht haben, waren sie alles andere als angesehen. Sie waren jetzt nicht verhasst, aber sie waren oft für sich alleine, waren isoliert, fühlten sich einsam. Und wenn sie doch mal in die Stadt rein mussten, da haben sie Menschen, haben eher eine Kurve um sie herum gemacht. Die waren arm, die haben gestunken, was auch immer. Also sie hatten kein soziales Ansehen. Und jetzt kommt da dieser Engel, oder der Engel, und sagt, euer Retter ist da. Und ich vermute, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Denken war, ah, jetzt kommt endlich der Typ, der uns unser soziales Ansehen zurückbringt. Ja, der dafür sorgt, dass er den Menschen zeigt, von wegen, schaut mal, die hier machen so eine gute Arbeit, ihr müsst sie mehr wertschätzen, bezahlt noch mehr für ihre Wolle oder was auch immer, und der sie halt quasi aus dieser sozialen Isolation oder Ausgrenzung rettet. Und vielleicht kennst du solche Gedanken, ich glaube gerade zu Weihnachten ist ja die, kommt es häufig zum Ausdruck, wie einsam man wirklich ist. Vielleicht kennst du sowas, du gehörst nirgendwo wirklich dazu. Auf der Arbeit wirst du gemobbt, wirst ausgeschlossen, dein Chef behandelt dich ungerecht. Ich weiß nicht, deine Arbeit wird allgemein nicht wertgeschätzt. Und keine Ahnung, so in der Gemeinde, das kann ja auch uns Christen betreffen. Du machst deinen Dienst vielleicht schon seit vielen Jahren wirklich treu, aber er wird nicht wahrgenommen, er wird für selbstverständlich geachtet. Die Menschen schauen drüber, meckern vielleicht sogar noch und sehen gar nicht, welches Herz du da reingesteckt hast. Und ich denke, den Hirten ging es ähnlich. Vielleicht ist das dein Jesusbild, dass du hoffst, dass Jesus dir irgendwie diese soziale Facette zurückbringt. Und die Geschichte geht weiter. Die Hirten treffen dann Maria und Josef und Jesus und alles ist gut und sie freuen sich und denken sich, das ist genauso, wie die Engel gesagt haben. Und voller Freude laufen sie in die Stadt und erzählen überall von Jesus, dem Retter, dass Jesus der Retter da ist. Und da habe ich mich gefragt, was werden die Menschen erwartet haben, als sie von Jesus gehört haben? Ich glaube, hier macht eine kleine Geschichtsstunde Sinn. Die Menschen, die Israeliten damals, die Juden, lebten in einer sehr schweren Zeit. Vielleicht sogar ähnlich wie heute, ein bisschen anders. Sie standen nämlich schon seit vielen Jahrhunderten unter fremder Herrschaft. Ja, da waren erst die Perser, dann die Griechen, jetzt die Römer. Und die haben Israel besetzt und sie haben sie nicht gerade fair behandelt. Ja, die Israeliten mussten ihre Felder pachten, sie mussten hohe Steuern bezahlen. Sie wurden auf Schritt und Tritt verfolgt, wurden ungerecht behandelt allgemein. Und ich glaube, das war einfach ihr allgemeines Leiden, was sie hatten als ganzes Land. Und ich schätze mal, ihre große Sehnsucht war, dass endlich jemand kommt, der sie aus dieser Unterdrückung, dieser Gefangenschaft befreit. Und nun kommen die Hirten und sagen ihnen, der versprochene Retter, auf den wir schon so lange warten, ist da. Natürlich werden sie gedacht haben, perfekt, das ist der Mann, der uns aus dieser Unterdrückung retten wird. Und haben sich gefreut. An welche Hilfe denkst du, wenn wir sagen, Jesus will dir helfen? Ja, wenn es diesen Jesus wirklich gibt, wovon soll er dich am besten retten? Ist es ähnlich wie bei den Hirten, dass du dir irgendwie wünschst, irgendwo dazuzugehören? Vielleicht hast du genau das Gegenteil in der Kirche erlebt, dass du kamst und nicht dazugehört hast. Vielleicht willst du, dass Jesus dich rettet von deiner Arbeit, von deinem blöden Chef, der dich ungerecht behandelt. Vielleicht vom Mobbing der Kollegen, der Mitschüler. Vielleicht sogar aus deiner Familie. Ich weiß nicht, wie du jetzt gerade hier sitzt, ob du dich freust auf Weihnachten. Für viele ist ja Weihnachten auch eine anstrengende Zeit, weil da müssen sie stundenlang mit ihrer Familie verbringen, obwohl das Verhältnis angeknackt ist. Ich habe gerade gehört auf der Hinfahrt, von meiner Frau sieht erzählt, eine Bekannte meinte, bei ihrem Mann auf der Arbeit streiten sich Menschen schon fast darum, wer Weihnachten arbeiten darf, damit sie nicht bei ihrer Familie sein dürfen. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht hast du ein ähnliches Herz. Und ich sage das gar nicht vorwerfen, das kann immer passieren. Aber bevor ich weitermache, will ich dir eine Sache sagen. Jesus sieht dich genau dort. Was auch immer dich gerade bewegt, was dir vielleicht jetzt in den Sinn kam oder was dich sonst quält, Jesus sieht dich. Er hat die Hirten gesehen, wie sie oft für sich alleine waren, wie sie ihre Kämpfe hatten, in die Stadt gehen zu müssen. Er hat seine Landsleute, die Israeliten, gesehen, wie sie gelitten haben jeden Tag unter den Römern. Und er weiß auch gerade, worunter du leiden musst. Er hat selbst Zeiten der Ablehnung, der Ausgrenzung, der Einsamkeit, des Verrats erlebt. Und er kam, um uns zu retten. Aber kam er wirklich, um uns aus solchen Situationen zu retten? Oder steckt da mehr hinter? In unserem Teil der Weihnachtsgeschichte finden wir jetzt keine direkte Antwort, das heißt nur, der Retter ist da. Aber wenn wir ein bisschen zurückspulen, ja, zurückspulen und gucken, wo Josef erfährt, dass seine Verlobte Maria schwanger ist, dann hat er ganz viele Kämpfe. Er weiß, das Kind ist nicht von mir, also denkt er, ist sie fremdgegangen, ich weiß es nicht. Und er war im Regen, soll ich bei ihr bleiben, weil ich habe sie gern, aber andererseits will ich auch nicht bei ihr sein. Und als er diesen ganzen Kampf in sich drin hat, erscheint ihm ein Engel im Traum. Und der Engel sagt, ja, du sollst bei ihm bleiben, oder bei ihr bleiben. Und dann sagt er Folgendes über Jesus. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten. So haben wir eben schon gehört, aber jetzt von ihren Sünden. Hier haben wir die Antwort auf die Frage. Das Hauptargument eigentlich der ganzen Werbung, wofür brauche ich Jesus, damit er mich rettet von meinen Sünden? Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das ist ja ein tröstendes Wort. Ne? Also, was ist da mit den ganzen Leiden, die ich gerade aufgezählt habe? Was ist mit den Hirten, die Einsamkeit leiden? Was ist mit den Juden, die Unterdrückung leiden? Was ist mit mir, mit den Leiden, die ich habe? Ich glaube, Menschen in so einer Situation werden kein starkes Sehen danach gehabt haben, von ihren Sünden gerettet zu werden. Ist das nicht sogar ein bisschen unempathisch? Gehört sich sowas zu sagen? Ist das die Hilfe, die sie wirklich brauchen? Und bleiben wir bei dem Thema Werbung. Ist das gute Werbung für Jesus, dass er so etwas sagt? Ich möchte euch von einem Mann aus Südafrika erzählen. Ich weiß nicht, Desmond Tutu. Er lebte zur Zeit der Apartheid. Das war eine Zeit, vielleicht ganz grob gefasst, wo gewisse Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer Hautfarbe sehr stark diskriminiert wurden, unterdrückt wurden. Und er war einer von denen. Also er hat selber wahrscheinlich stark gelitten, schätze ich. Und er sagt, wisst ihr, die Unterdrücker sind wie so ein Elefant, so ein richtig großer Elefant, der auf den Schwanz einer Maus tritt. Er sagt, das Verhalten der Unterdrücker ist falsch, keine Frage, das steht gar nicht zur Debatte. Und als Außenstehender ist es unsere Aufgabe, dem Elefanten zu sagen und klarzumachen, dass er falsch handelt und gefälligst von der Maus runtersteigen soll. Das ist dein Gedanke. Und vielleicht hast du auch solche Elefanten in deinem Leben, die dir ständig auf den Füßen rumtreten, die dir das Leben irgendwie schwer machen. Aber sein interessanter Gedanke ist, was ist nun, wenn die Maus, ja, die auf die getreten wird, anfängt und sich umdreht und anfängt, selber andere Mäuse zu diskriminieren, fertig zu machen, wenn sie selber anfängt, auf den Schwanz anderer Mäuse draufzutreten? Hat sie dann eine Entschuldigung? Werden ihre bösen Taten dadurch aufgewogen, dass sie selber Leid erfährt? Natürlich nicht. In dem Moment, in dem die Maus anfängt, andere Mäuse fertig zu machen, wird sie aus der Sicht der anderen Mäuse selber zu einer Art Elefant. Das ist hier vielleicht gar nicht bewusst, sie sieht sich immer noch als Opfer und schaut nur darauf und hat Selbstmitleid, wie auch immer, und das ist ja auch begründet. Aber nur, weil sie Leid erfährt, ist es keine Berechtigung für sie, weiterzumachen. Damals in dem Kontext in Afrika hieß es natürlich, was er sagen wollte, Leute, wir erleben Unrecht und das ist falsch, aber das ist kein Freifahrtschein für uns, selber Unrecht zu tun oder tun lassen zu können, was wir wollen. Eine der klarsten Aussagen der ganzen Bibel ist eigentlich sowas, dass eigentlich jeder von uns so eine Art Elefant ist. Ja, ich weiß, es ist schwierig, das zur Weihnachtszeit zu sagen, wo man auch viel isst und so alles, aber es ist eine Aussage, meine Frau kann gut Kekse backen, so nicht, aber die Bibel sagt uns eigentlich, wir sind alle eine Art Elefant, weil wir alle auf den Füßen von anderen Menschen rumtreten. Ja, es ist für mich als Prediger alles andere als schön, als Menschen ins Gesicht sagen zu müssen, dass du und ich nicht gut genug sind, um selber in den Himmel zu kommen. Meine besten Taten reichen nicht aus. Die Bibel sagt ganz klar, dass alle gesündigt haben und dass wir alle die Herrlichkeit verfehlen, die wir vor Gott haben sollten. Bei uns ist kein Mensch, der wirklich vollkommen gerecht ist, der liebend durchs Leben läuft und nur das Gute sucht und das Gute tut. Aber die schönste Aufgabe ist, auch wenn das jetzt hart ist, das so zu sagen, die schönste Aufgabe, und das ist das Evangelium der Christen, ist, dass wir es auch gar nicht sein müssen. Wir müssen nicht die perfekten Menschen sein, um zu Gott kommen zu können. Weil wir es uns gar nicht verdienen können und es auch gar nicht müssen, weil darum gibt es doch gerade Weihnachten. Gerade weil wir es nicht selber können, weil wir Elefanten sind, die auf anderen Leuten rumtrampeln, ist doch Jesus auf die Erde gekommen, hat sein Leben gegeben, hat unsere Sünde, die uns von Gott trennt, auf sich genommen, hat gesagt, ich bezahle dafür, damit du zu mir zurückkommen kannst. Ich fand den Gedanken im Anspiel immer interessant, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber da meinte ja mal der Teufel quasi so von wegen, du kannst das Kind da nicht reinsetzen, die Welt kann das gar nicht wertschätzen, die werden ihn zerfleischen, die zerfleischen sich ja gegenseitig. Und dann war die Antwort des Engels, aber gerade deswegen brauchen sie auch das Kind, dass ein Neustart passieren kann. Die Bibel macht uns klar, alle Menschen sind von Gottes Gnade abhängig, aber das ist eine gute Nachricht, weil diese Gnade für uns alle offen steht. Also die einzige Bedingung, die wir brauchen, um in den Himmel kommen zu können, steht uns, steht mir und steht dir frei. Ja, und Gott verspricht uns, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ja Herr, wenn ich ehrlich bin, ich bin wie ein Elefant, ich trampel auf Füßen anderer Menschen rum, ich behandle Leute blöd, ich handle egoistisch, wenn ich ehrlich bin, in meinem Kopf dreht sich viel um mich selbst, viel zu viel. Ich suche auch nicht deine Ehre, ich suche meine Ehre. Ich denke, ich bin der King, ich bin der König, alles sollte sich um mich drehen. Und Gott verspricht uns, wenn wir ihm das bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sein Versprechen einhält und er wird uns reinigen von aller Schuld, er wird alle Unreinheit reinigen, sodass der Weg zu ihm frei ist. Kommen wir zurück zu den Problemen, die wir eben hatten. Das Hauptproblem der Hirten, das Hauptproblem der Juden, das Hauptproblem von mir, das Hauptproblem von dir, sind nicht die Elefanten bei uns im Leben, die uns das Leben schwer machen. Das sind, wie gesagt, das sind wirklich wichtige Themen und ich glaube, dass Jesus uns da sieht und dass Jesus mit uns mitgeht und dass er uns durchtragen will und helfen will. Soziale Ausgrenzung, Isolation, Einsamkeit, Verrat, was auch immer dir gerade so in den Sinn kommt, Heuchelei, vielleicht gerade an Weihnachten, wo auf einmal geheuchelt werden musste, damit man ein Familienfoto zusammenkriegt, keine Ahnung. Das sind wichtige Themen, aber die sind nur zweitrangig. In erster Linie geht es Jesus um dich. Die Wurzel des Ganzen, das Hauptproblem von uns Menschen, wird von Jesus aus dem Weg geräumt. Die Sünde, die mich von Gott trennt, weil ich nicht auf ihn schaue, sondern auf mich selbst. Die Sünde, die mich von meinem Nächsten trennt, vielleicht nicht äußerlich, vielleicht habe ich Freunde, wie auch immer, aber innerlich missbrauche ich oft andere zu meinem Wohl oder ich habe keinen Bock auf sie. Und die Sünde, die mich selber auffrisst, das Ganze hat Jesus auf sich genommen und er lädt uns ein, das bei ihm abzugeben. Also Jesus war sich nicht zu schade, den Himmel zu verlassen. Er war bei Gott, er hat alles gehabt, er hat das perfekte Leben gehabt, er hat nichts gebraucht und kam trotzdem auf die Erde als Retter, um zu sagen, Leute, all die Dinge, wo ihr blöd gehandelt habt, werft sie auf mich, ich trage sie. Er hat dafür am Kreuz bezahlt, deswegen feiern wir Karfreitag und Ostern. Und lass mich eins sagen, dann komme ich auch zum Schluss. Wenn du der einzige Mensch gewesen wärst auf dieser Erde, der mit Sünde zu kämpfen hat, Jesus wäre auch für dich gekommen. Er hat so eine starke Liebe. Jesus hat davon nichts. Ganz ehrlich, das ist ein schlechter Tausch. Also eigentlich hat er davon nichts. Was kann ich Jesus geben, was ihm vorher gefehlt hat? Er hat kein egoistisches Motiv, sondern er macht das, weil er dich liebt und weil er dein Wohl will und ist deswegen auf die Erde gekommen. Und das bringt mich zum Ende meines Werbeblocks für Jesus. Ich glaube, durch die Weihnachtsgeschichte wirst du genau dazu angeworben. Dieser Jesus wird präsentiert. Er wird nicht präsentiert als jemand, der hier auf der Erde für das perfekte Leben sorgt. Das kommt im Himmel, das würde ich auch sagen, das wird schön werden. Aber wir haben einen Jesus präsentiert, der als Retter gekommen ist, um die Sünde, die dich kaputt macht, wegzunehmen und dir ein neues Leben zu geben. Und ich möchte abschließen mit den letzten Worten des Anspiels, dann bin ich durch. Das Kind ist nun in der Welt. Egal, ob du dich für oder gegen das Kind entscheidest, es ist da. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst weiterhin denken, ich brauche dieses Kind nicht. Oder du kannst sagen, ja, auch ich brauche dieses Kind. Amen.